Mein zweiter Gedanke zu dem Ganzen. Also die Frage war, Schule und Berufsfeld, Lüge und Wahrheit, dass an der eigenen Leistung alles hängt. Die erste Hälfte war, es hängt tatsächlich alles an der eigenen Leistung. Bloß die Verhältnisse sind so eingerichtet, dass unmöglich alle mit eigener Leistung wunder wohin kommen können. Ja? Innerhalb des Bildungswesens haben die Abschlüsse Rechtsstatus, rechtliche Geltung. Aber klar ist, die Angebote der Bildungsstufen und ihre quantitative Größe sind ja selber schon so eingerichtet, wie die Berufswelt mehr oder weniger Positionen anbietet oder Absolventen nachfragt. Jetzt aber zweitens, außerhalb des Bildungswesens haben die Noten weiter gar keine große Verbindlichkeit. Das sind die Noten ein reines, freibleibendes Angebot an die Arbeitgeberschaft. Ob es staatliche oder private Arbeitgeber sind, ist ganz wurscht. Ein freibleibendes Angebot an die Arbeitgeberschaft, sich dieser Vorsortierung, die das Schulwesen in der jungen Bevölkerung leistet, sich der Vorsortierung zu bedienen, wenn sie Lust dazu haben. Nie ist ein Abschluss, weil ein Abschluss erreicht worden ist, eine Garantie dafür, dass man auch einen entsprechenden Arbeitsplatz auf der erreichten Qualifikationsensebene kriegt.
Das war das im alten Sozialismus so.
Das war nur im alten Sozialismus so, genau. Die Schüler sollen und müssen sich anstrengen, möglichst hohe Qualifikationsniveaus zu erreichen. Aber was die Abschlüsse wert sind, entscheidet ganz die andere Seite. Nämlich, ob sie überhaupt einen Bedarf haben. Ob ihr Geschäftsgang gerade jetzt Ingenieure braucht oder jetzt lieber Informatiker. Und oft genug passiert, dass ein Mensch sein Studium beginnt mit der Perspektive, das ist ein attraktiver, gesuchter Beruf. Und wenn die 5 oder 6 oder 7 Jahre rum sind, bis er das Studium hinter sich bringt, haben allzu viele seines Jahrgangs gemeint, das sei ein total attraktiver Beruf und dann sind sie zu viel und dann war die ganze Anstrengung für die Katz. Weil die Arbeitgeberschaft sich nach ihrem Bedarf an den Noten, an den Zeugnissen bedient, aber sich überhaupt nicht von den Zeugnissen irgendwas vorgeben lässt. Da merkt man, in dieser Gesellschaft bestimmt eben nicht das Wissen die Arbeitsteilung, sondern die Arbeitsteilung und ihren Bedarf, eben der Bedarf der Arbeitgeber, entscheidet darüber, was überhaupt als Wissen gilt. Jedenfalls, was überhaupt als Wissen wertvoll ist. Wer was gelernt hat, was dann nicht mehr nachgefragt wird, hat zwar was gelernt, aber er hat keine Qualifikation. Das nennt man dann brotlose Kunst. Ja, da merkt man, zu der Gesellschaft gehört es halt, dass es ein Privatrisiko ist, was man sich für eine Qualifikation erworben hat. Und das.
Das ist halt, was man für Fähigkeiten hatte und wie sie halt verwertet werden halt entsprechend halt. Ja. Ja, jetzt sagt er, ist halt besser in Soziologie oder jetzt in, weiß ich, mehr philosophischen Fächern halt. Dann könnte es zum Beispiel heißen, das ist jetzt ein Beruf, der jetzt weniger gefragt wäre, als jetzt einer, der, was weiß ich, Ingenieurswesen oder sowas studiert halt. Ja. Wenn auch mehr Begabter dafür wäre halt. Weil hinterher heißt es, naja, gibt es das auf dem Arbeitsmarkt oder nicht? Oder anderes Beispiel wäre, wenn man jetzt, wenn es um Lehrstellen geht und man braucht dann für Berufe, die vor 30 Jahren locker mit einem Hauptschulabschluss gereicht hätten oder sowas halt einen guten halt, braucht man heute schon mindestens Real oder vielleicht sogar Abiturabschluss oder so.
Ja, wenn es genug gibt, ist der Abschluss entwertet. Also weil dann das ganze das Angebot und die Nachfrage entscheidet und gar nicht mehr die Noten. Die Noten sind ein Angebot an die Arbeitgeber, die Leute zu unterscheiden. Aber die Noten zwingen die Arbeitgeber überhaupt nie, jemanden einzustellen oder zu bezahlen auf dem Niveau, wo der einen Abschluss gemacht hat. Also, Zusammenfassung. Die Schule, die sich selber verstehen möchte, als sie bildet Menschen, sie macht Kinder zu Erwachsenen, die sich in der Welt zu bewegen verstehen und so weiter. Die Schule ist kein Angebot an den Menschen überhaupt. Und die Schule hat nicht das Ziel, Bildung überhaupt zu erzeugen. Sie ist ein Angebot an das werdende Konkurrenzsubjekt. Und sie verpflichtet die Jugend drauf, werdet Konkurrenzsubjekte. Qualifiziert euch im Vergleich zu anderen. Setzt euch durch gegen andere. Und dann seid ihr ein Angebot an die Arbeitgeberschaft. Sie ist insofern immer zugleich ein Dienst am Kapital des Landes, ein Dienst an der Wirtschaft. Der Wirtschaft präsentiert das Bildungswesen, nämlich immerzu ausgebildete Leute, meistens sogar eine Überzahl, auf jedem Niveau. Auf jedem Niveau wird darauf geachtet, möglichst, dass es mehr gibt, als unmittelbar nachgefragt wird. Dass die Arbeitgeber ein bisschen eine Auswahl haben. Schule und Bildungswesen sind also zweitens, und das ist die gesellschaftlich entscheidende Bedeutung, ein Dienst an der Wirtschaft des Landes. Und drittens, ein Dienst am konkurrierenden Individuum. Ist sie auch bloß insoweit, sie ein Dienst an der Wirtschaft ist. Es nützt den Leuten überhaupt nichts, was zu lernen, wenn es nicht einen Bedarf des Kapitals nach ihren Diensten gibt. Deswegen, wegen all dem Letzten, ist so klar, dass bei allem Leiden an der Notengebung und bei aller Unzufriedenheit über die demotivierenden und für individuelle Individuen auch zerstörerischen Wirkungen der Konkurrenz schon in frühen Jahren, der Bildungskonkurrenz, bei allem Leiden an diesen Nachteilen in der Gesellschaft völlig klar ist, dass ein Bildungswesen das nicht selegiert, das nicht eine Hierarchie von Abschlüssen anbietet, völlig an seinem gesellschaftlichen Zweck vorbeigehen würde.
Also auch Alternativschulen, wenn es einige gibt, bringt einer in dem Sinn nicht viel.
Es gibt die Alternativschulen. Und die Alternativ-
ja, ich will sie ja nicht idealisieren, ja. Ich sage jetzt nochmal, weil ja. Es gibt ja dann, ja. Was einige Herren hier bringen, ja. Das Argument, es gibt ja Alternativschulen halt, wenn man, wie gesagt, aber auch das Geld hat, weil die jetzt zum Beispiel, alle anderen, müssten ja auf die normalen Schulen gehen halt. Und selbst wenn die ja irgendwann in diesen Alternativschulen den Abschluss machen, irgendwann müssen sie ja trotzdem sich verkaufen. An jemanden, der jetzt Produktionsmittel besitzt. Und damit kommt ja die entscheidende Frage, was hast du eigentlich geleistet? Und sind die Noten, das, was du hier präsentierst, überhaupt was wert?
Ja. Ja. Und mit dem haben die Alternativschulen ja in den Umgang, dass es an der Waldorfschule zum Beispiel üblich ist, dass ein externes Abitur gemacht wird. Also die Seite, das ganze Schulleben verzichtet auf Notengebung und wegen dem Eingestehen der gesellschaftlichen Notwendigkeit, dass man diese Lizenz braucht für Studiengänge, wird am Schluss genau dasselbe gemacht, nämlich ein Abitur mit Notenvergabe.
Das ist klar, weil es gibt keine, früher gab es noch die auf der Universität, die gibt es dann einfach Professor und so weiter, ne?
Ich hab irgendwas, glaube ich, verpasst oder nicht richtig verstanden. Was war denn der letzte Punkt, den du gesagt hast? Irgendwie sowas war gut. Es nützt den Schülern nichts zu lernen, wenn der Bedarf nicht existiert. Was will man da genau mit sagen? Also das Beispiel war ja was anderes. Das Beispiel vorhin war, alle miteinander setzen drauf, als Konkurrenzsubjekte, sie werden Ingenieur und zum Schluss ist der Bedarf nicht da. Dann haben sie ein Stück Ausbildung gemacht und werden nicht gebraucht. Jetzt hast du es irgendwie, du hast jetzt sowas gesagt, das Lernen nützt nur in dem Verhältnis, wie der Bedarf der Unternehmerschaft da ist. Ich verstehe nicht so ganz.
Es soll nicht ein ganz neuer Gedanke gegenüber dem anderen sein, aber es soll ein bisschen eine andere Betonung sein. Die Betonung sollte sein, die Schule präsentiert sich doch als Angebot an die Menschen. Ja, Leute, ihr dürft auf Schulen gehen. Manchmal wird ja noch daran erinnert, unsere Großväter durften vielleicht gar nicht auf Schulen gehen. Ihr dürft auf Schulen gehen. Ihr dürft was aus euch machen. Jeder darf sich zum Schmied seines Glücks machen, indem er sich anstrengt und in der Schule es weiterbringt. So, nach der Seite wollte ich erstmal sagen, die Schule ist kein, nicht das Angebot an den Menschen einfach so, an den Menschen, wie er geht und steht, an den abstrakten Menschen, der sagt, ich will was wissen und dann kann ich mich mit meiner, dann kenne ich meine Welt und dann kann ich sie auch beherrschen. Darum geht es überhaupt nicht. Schule ist ein Angebot an das werdende Konkurrenzsubjekt. Ja, das war das Erste. Mach was aus dir, tu was für den sozialen Aufstieg. Und jetzt war bloß mein Zusatz, mein zweiter Gedanke. Zweitens ist die Schule ein Dienst an der Wirtschaft. Sie versorgt die Wirtschaft mit qualifizierten Nachwuchs auf allen Ebenen. Drittens ist die Schule ein Hilfsmittel und ein Dienst an den Individuen, bloß insofern sie ein Dienst an der Wirtschaft ist. Versteht ihr? Das wollte ich sagen, als, da merkt man, wie nachgeordnet der Dienst an dem Individuum dem Dienst an der Wirtschaft ist. Abschlüsse zu erwerben nützt euch, aber bloß dann und bloß insofern, als die Arbeitgeber dann Nachfrage nach eurem Abschluss haben. Da merkt man, was ist das Erste, was ist das Zweite? Was ist das Feststehende, was ist das Abhängige? Das wollte ich damit gesagt haben.
Wo bleibt die Quintessenz?
Die Quintessenz sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Kennt ihr das? Ja, das ist halt so ein, das ist halt so ein Dings. Aber macht's nicht so klein. Wenn er jetzt, also ich habe jetzt heute im Zug die Zeit gekauft. Steht auf in der Zeit, ganz groß, kann man vielleicht sogar weit hin in den Raum lesen, stellt die Schule auf den Kopf. Heute dieser Fernsehphilosoph Precht, Richard David Precht, der macht einen großen Appell, die Schule ist eine einzige Katastrophe. Sie kaserniert die Kinder, sie zwingt sie in Klassenverbände, sie demotiviert, sie misst alle am gleichen Maßstab, der sagt auch, schafft die Noten ab und so weiter. Ein Riesendokument dessen, dass erstens an der Schule gelitten wird, zweitens die Kritik durchgängig den Charakter hat, die Noten und alles, was damit zusammenhängt und was aus ihnen folgt, verhindert Lernen. Und in dem Interesse wird dann die Kritik geäußert. Im Interesse des Lernens muss man was verändern. Die wissen gar nicht, dass die Schule wirklich eine Doppelfunktion hat. Die Funktion der Jugend, was beizubringen und die Jugend da dran und damit zu sortieren. Tun so, wie wenn alles, was unter Sortieren fällt, eigentlich unnötig wäre, weil sie sich mal idealistischerweise auf dem Standpunkt stellen, wenn es ums Lernen ging, dann wüsste man eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen. Und ist ja auch okay. Bloß, man könnte doch daran statt Verbesserungsvorschlägen, die zum Teil wirklich bloß Effektivierungen desselben sind, zum Teil spinös. Statt das zu machen, könnte man doch ermitteln, woran das, was an der Schule so ärgerlich ist, wirklich hängt, wo seinen Grund hat. Das tut dieser Philosoph in der Zeit mal wieder überhaupt nicht. Ja, man soll also nicht so tun, als ob das jeder wüsste. Es ist schon eine Mitteilung. Also das ist jetzt bloß zu dem Ton ist doch eh klar. Ja, das mag jetzt in dem Raum denen, die sich verbal äußern, unter die Rubrik eh klar fallen. Für den Rest der Welt ist es gar nicht eh klar. Also das lohnt sich schon zu erläutern, dass die Notengebung nicht bloß schlechte Pädagogik ist, sondern der genauso wichtige Zweck der Schule, wegen ihrer kapitalistischen Nützlichkeit. So. Thank you. wenn man damit heimgeht und sagt, so, jetzt ist mir klar, die Schule ist deswegen scheiße, dann ist doch was erreicht. Und nächste Woche geht es um den Inhalt in der Schule. Um den Schulstoff in zwei Wochen.
Ja. Ist die Alternativschule, wo du vorhin gesagt hast, nicht das bessere Modell, um eben einen Schüler aufs Leben vorzubereiten, dass der dann irgendwann einmal eine Prüfung machen muss, um in die kapitalistische Gesellschaft einzutreten? Ja, aber wenn es um das Ziel geht, dass der fürs Leben lernt, wäre ja da ohne Noten und ohne Leistungsdruck, ohne Konkurrenzkampf doch besser aufgehoben.
Ja, wenn du sagst, ob das nicht die bessere Methode wäre, um aufs Leben vorzubereiten. Ich glaube, das stellen sich viele Eltern, die ihre Kinder auf die Montessori-Schule schicken, genauso vor. Nicht mit den Noten, nicht mit dem Zwang, aufs Leben vorbereiten. Aber wenn das dann, wo man drüber redet, was heißt denn aufs Leben vorbereiten, dann ist das Fall plötzlich wieder da, dass es in dieser Gesellschaft eine Hierarchie von Berufen und ein Oben von unten gibt. Weil in der Regel sagen auch nicht die Montessori-Eltern auch nicht, und mein Kind soll hinterher mal Metzger werden, sondern da ist schon die Vorstellung, wenn wir dem Kind den Stoff alternativ beibringen, nicht so demotivierend wie der in der Schule, wenn der ein eigenes Interesse daran entdeckt, dann lernt er viel besser, dann kann er hinterher viel mehr und dann ist er, wenn er mal auf die Uni geht, sowieso in dem Vergleich mit den anderen viel besser. Und da muss ich sagen, da finde ich das eine schwache Angelegenheit. Es ist ja dann vielleicht ganz schön, dass man den Kindern ein paar Jahre Schulstress erspart. Aber das mit dem Blickwinkel, den Schulstress ersparen, damit die sich später im Leben im Vergleich zu anderen noch viel besser verkaufen, das Projekt finde ich nicht besonders gut. Ja? Also irgendwie, eigentlich finde ich das total schlecht, wenn man sagt, da haben wir doch einen Weg gefunden, was man machen muss. Ja,
Die ganzen alternativen Schulformen haben eigentlich ein Gehalt. Nämlich, man muss die Konkurrenz vertagen, damit sich die Kinder dann besser in ihr stellen.
Und eine Frage. Was würdest du raten, sagen wir mal jetzt Studenten, die jetzt ungefähr sowas gegen Lehramt, also sowas für Lehrer halt studieren wollen halt, aber genau diese Argumentation ja, die du teilen möchten halt. Und sie kämen jetzt an eine Schule, jetzt sagen wir Haupt- oder Realschule. Wie müssten sie sich gegenüber ihren Schülern verhalten oder was müssten sie ihnen dann konkret sagen halt? Es heißt, normal heißen würde, laut Lehrplan, ja, macht was, lernt was. Die Schule ist eure große Chance halt, einmal wirklich was Besseres zu sein als eure Eltern. Wenn sie doch eigentlich schon vorher wissen, dass es ein absoluter Schmarri ist, besonders wenn sie jetzt gerade an so Haupt- oder so Mittelschulen jetzt zum Beispiel wären halt.
Ja, weißt du, das zwei Sachen. Das Argument, weil sie schon wissen, dass es Schmarren ist. Das stimmt ja so gar nicht. Dieses streng dich an, lern was, mach was aus dir, stell dich besser als andere. Das ist die Konkurrenz. Natürlich, das ist nicht einfach Schmarrn, sondern wer das erfolgreich tut, stellt sich auch besser als andere. Man darf das nicht gleich wegtun. Man darf nicht gleich sagen, das stimmt nicht. Ja, es kann unmöglich für alle stimmen, das kann man sagen, ja. Aber für jeden Einzelfall stimmt es doch. Und auch diese, die dann in der Hauptschule, die dann als Restschule bezeichnet worden ist, weil sie die in alle weiterführenden Schulen nicht gegangen sind, die sind da geblieben, dass man in der Hauptschule dann noch ein Quali einführt und nicht bloß den Abschluss. Dass man im Quali wieder Notenstufen einführt, dass man jetzt einen M-Zug, heißt es M-Zug?
Ja.
In das Ding einbaut. Das heißt, hat doch auch dieses, das Schulsystem bietet den Kindern oder den Jugendlichen immer wieder neu an, auch auf den miesen Stufen des Ausbildungswesens. Unterscheide dich noch, sei ein bisschen besser als das Normalniveau, dann hast du ein bisschen besseres Zeugnis. Damit kannst du dich ein bisschen leichter um eine Lehrstelle bewerben und so weiter. Also nach der Seite hin ist...
Das ist doch ganz klar, das ist doch Kapitalismus.
Ja, und es war jetzt ja bloß das Argument, weil er sagt, die Lehrer, wenn die Lehrer das den Kindern sagen, wissen sie doch, dass es Schmarrn ist. Jetzt wollte ich sagen, nein, das ist nicht einfach Schmarrn.
Ich sage jetzt, weil Lehrer, die so jetzt in der Argumentation erteilen, weil sie das machen wollen halt.
Das war jetzt zweite.
Eben nicht so als Ausführer der Selektion oder was auch immer halt.
Das war jetzt das Zweite. Das Zweite war, was soll denn eigentlich ein Lehrer, der das einsieht, machen? Ja. Da muss ich jetzt sagen, der soll Kommunist werden. Das Dilemma, an das du denkst hier, ja, das ist ja gerade, und ist völlig richtig, das ist ja, okay, was hilft es jetzt eigentlich, das einzusehen, wenn du vorne am Pult stehst und vor der Klasse? Du musst wirklich sagen, es hilft nichts. Wer sich wirklich daneben benommen hat und sich wirklich dafür aufgestellt hat, ist bei der Behörde, bei der vorgesetzten Schulbehörde angeeckt und ist aus dem Beruf entfernt worden. Du machst gerade das Licht aus. Ja. Der Letzte macht das Licht aus, nicht der Erste. Der Lehrer kann gar nichts anderes machen, als seinen Stoff vermitteln und hinterher Prüfungen abhalten, die er benotet. Eventuell kann er nebenher den Kindern noch sagen, wisst ihr, was ich da mache, ist nicht das Beste. Das kann er noch sagen, eventuell, aber machen kann er nichts anderes. Oder er kann den Beruf verlassen. Da merkt man, Berufe haben harte Objektivität und die sind kein Feld für Weltverbesserung.
Also das ist auch ganz wichtig, dass die Frage aufkommt.
Ja,
so, ja, jetzt haben wir noch zwei weitere.
Ja. Er hat sich zuerst gemeldet.
Genau, wir gehen nach der Reihenfolge, wird den Kopf behalten. Ja, gleich.
Ich hätte mal eine Frage.
Warte mal, der war zuerst dran und es wird darauf bestanden, dass er zuerst dran war. Augenblick.
Also was mir halt so in der Diskussion auffällt, ist halt einmal irgendwie das Resümee, dass das Ganze ist irgendwie ein Systemproblem. Und was mich halt so ein Stück weit wundert, ist, wenn mal dieses System zur Debatte steht oder bei klaren Aktionen mal wirklich mal irgendwie sanktioniert wird, sag mal. Also sprich, wenn eine Besetzung von Georg Simon Ohm oder die Erlanger Uni stattfindet, dann fehlen die Leute, dann sind die Leute nicht da, alle machen mal diesen Hamsterrad mit, so. Alle halten daran noch fest, es wird nicht in Frage gestellt, wie lange will man sich das Ganze noch geben. Es wäre einmal toll, auch bei Schulstreiks, wenn nicht nur die Schüler die Schule schwänzen, wenn da sich auch mal Erwachsene daran beteiligen würden. Da wollte ich nochmal wirklich einen Appell machen, dass sich da mal jeder ein bisschen an die eigene Nase fassen soll. Das ist das eine. Und das zweite, was ein Argument, was ich ein bisschen vermisst habe, ist auch, dass es durchaus Individuen gibt innerhalb der Schule. Also ich habe ja selber auch mein Abitur erst auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und ich habe auch festgestellt, auch Leute, die eben Pädagogen, können was stückweise bewirken. Also ich erinnere zum Beispiel an eine Referentarin, die hat sich wirklich für jeden Schüler eingesetzt. Es gibt natürlich die Leute, die auch nur auf Leistung schauen, aber es gibt auch die Leute, die wirklich schauen, nehme ich auch die mit, die vielleicht weniger begabt sind und gebe mir Mühe auch für die Schwächeren. Das nennt sich im Übrigen auch Herzbildung. Das wird auch im Lehrplan so erwähnt. Und das soll eigentlich ja auch irgendwo an der Schule vermittelt werden. Und nicht nur Leistung einzuschreiben und so weiter.
Zum Ersten, die Idee, dass man sagt, dass die einen für die anderen streiten, wenn man die Anliegen teilt, die finde ich sehr sympathisch. Ja? Ich finde das aber jetzt gerade in den Fällen, die du ansprichst, keine gute Idee oder jedenfalls eine Idee, die nicht zu dem passt, was wir heute Abend vertreten wollten. Weil die Streiks, die man so kennt in letzter Zeit an der Uni, da wird nicht gegen das gestreikt, wo wir heute drüber geredet haben. Da wird darüber dagegen gestreikt, dass die Zugangsvoraussetzungen in der Hinsicht zu schwer sind, dass es Studiengebühren gibt und dass man die doch im Sinne einer gleichmäßigen Ausbildung von allen abschaffen soll. Das ist was für, das wollen wir uns eigentlich nicht stark machen.
Ja, aber fundamentale Opposition ist bloß die Angelegenheit von ganz wenigen, das muss man schon realistisch sehen.
Ja, und das mit der Sache der Fundamentalopposition, das muss man auch zu der Seite sagen mit den Referendaren. Das geht sicher, dass man als Lehrer einen guten oder einen schlechten Unterricht machen kann. Dass man knallhart sein kann oder dass man sagen kann, man geht auf die Schüler mehr ein. Und da ist sicher die zweite Variante die, die einem persönlich angenehmer wäre und die man besser finden würde. Aber an der ganzen Angelegenheit ändert es doch überhaupt nichts. Also insofern möchte ich das auch nicht zu jemandem sagen, setz dir das mal zum Inhalt, wo du dich dafür stark machen willst, dass du dich darauf konzentrierst, dass du zu deinen Schülern da immer genau nachschaust und dich förderst. Ja, da können sie es halt den Schülern bei der Notenvergabe ein bisschen angenehmer machen, aber das ist auch alles.
Im Übrigen hast du ja auch selber gesagt, dass gute Noten geben an der Schule, also prinzipiell gute Noten geben, gar nicht erlaubt ist. Ja. Und das ist ja ein Fall gewesen in Bayern, dass eine Lehrerin ja sich nicht nur darum bemüht hat, einfach gute Noten zu geben, egal was die Schüler konnten, sondern dass sie wirklich sich um einzelne Schüler bemüht hat, sodass wirklich alle gut waren. Und das ist auch vom Direktor so gesehen worden. Trotzdem hat die Lehrerin eine auf den Deckel gekriegt und ist schließlich rausgeflogen, weil das ist nicht erwünscht. Es soll eine Unterschiedlichkeit rauskommen.
Und es sollen ja auch Versager mit dabei rauskommen, nicht bloß Unterschiede, sondern die Extreme, also die sehr guten bis zu den sehr schlechten, die sollen ja aussortiert werden.
Jetzt war doch da hinten mal, warte mal schon, wir müssen die, ja genau.
Die Reihenfolge.
Ja, nein.
Zu dem Thema zu machen, ich habe eine Frage, die in eine andere Richtung geht.
Ja, mach nur.
Muss ich hier beide, also die Sprecher davon jetzt, den Einfluss stärker beeinflusst das System, baut sich das System, seine Schule, und die Schule ist dann so, wie Sie jetzt gerade hier geschildert gekriegt haben, oder beeinflusst die Schule mehr das System, und das System ist eigentlich eine fehlerhafte Folge von einer fehlerhaften Schule. In welche Richtung geht es stärker? Was meint ihr? Von der Schule Richtung System oder vom System Richtung Schule? Oder ist es, hält sich das die Waage, oder wie seht ihr das?
Nein, das ist absolut eindeutig. Das ist nicht, auch nicht stärker und schwächer. Das ist absolut eindeutig. Die Schule ist eine Einrichtung, die der Staat schafft. Der konstruiert sich die Schule so, wie er meint, dass sie sein soll, dass sie gebraucht wird. Und da ist der Bedarf der kapitalistischen Gesellschaft nach Nachwuchs und Nachwuchs auf sehr verschiedenen Ebenen von Ausbildung. Das ist der Grund für die Konstruktion der Schule. Und die Schule beeinflusst gar nicht den Kapitalismus, sondern der Kapitalismus verlangt für seinen Bedarf eine bestimmte Sorte Schule und eine bestimmte Sorte Jugend. So, und dazu ist die Schule hinkonstruiert.
Ja, aber dann wäre der Kapitalismus ja auch statisch, also so ganz einfach ist es nicht, das ist schon eine Wechselwirkung.
Aber doch nicht ausgerechnet zwischen den Schulen und dem Wirtschaftssystem.
Die Schulen allein das Licht, also mit dem gesamten Bildungssystem, weil sonst hätten wir jetzt keine Computer und würden immer noch mit an der Pressmaschine arbeiten.
Ja, aber das dürfen wir jetzt nicht unter die Rubrik Wechselwirkung von Schulsystem und Wirtschaft. Sondern da leistet das Wissenschafts- und Bildungssystem, was es soll, nämlich den Firmen neues Wissen liefern, mit dem man neue Waren erzeugen kann.
Neues Bildungssystem, nicht allein Schulsystem. Aber da ist auch wieder Wechselwirkung. Es besteht auch Wechselwirkung zwischen Schule und Universität und so weiter.
Die Frage ging ja anders.
Ist das befriedigend? Ja, okay. Dann gehen wir nochmal ein, dann will ich noch eins zurückgehen zu der Diskussion, die vorher war, nämlich es gibt schon solche und solche Lehrer und manche Lehrer bemühen sich um den einzelnen Schüler und achten darauf, dass sie keinen abhängen und so weiter. Ja. Das ist auch ein bisschen die Gemeinheit des Schulsystems, dass sie den Idealismus und das Verantwortungsbewusstsein der Lehrer für ihre Schutzbefohlenen praktisch ausbeutet. Die sollen und dürfen, und wer da bereit ist, noch eine Überstunde dran zu hängen, und wer bereit ist, noch ein bisschen Zeit zu opfern, dass er am Einzelnen, der irgendwas nicht geschafft hat oder der Nachhilfe oder Hilfestellung braucht, die gibt. Das Schulsystem sieht es gern, aber es überlässt dem Idealismus des einzelnen Lehrers durch Extraarbeit diesen Dienst zu leisten.
Und am Ende des Schuljahres müssen natürlich auch da Noten gegeben werden. Dass dieser Lehrer mehr Kindern dazu verholfen hat, dass sie in diesem Schuljahr jedenfalls nicht abgehängt werden, das kann durchaus sein. Und solche Lehrer kriegen dann auch den Orden, von wem auch immer, vielleicht auch nicht. Aber der Hammer ist, das fällt in die Individualität des Lehrers. Er darf sich mehr anstrengen oder er darf auch mehr seinen Stundenplan runterreißen und halt Prüfungen machen, die er dann ordentlich dokumentiert, sodass es dann hieb- und stichfest ist, was an Ergebnissen rauskommt. Das ist, ja, und das nochmal, der Lehrerberuf ist einer von den Idealistenberufen. Ja, das ist bei Bankern anders. Da wird kein Idealismus missbraucht. Bei Lehrern wird der Idealismus abgerufen und instrumentalisiert. Und deswegen gehört es zu dem Beruf übrigens auch, dass man ab einem bestimmten Alter ausgebrannt ist. Das ist nämlich das Alter, wo der Idealist verzweifelt, wo der Idealist sagt, jetzt scheiße ich drauf. Also wie gesagt, das ist richtig, das sind die sozialen Berufe, ja, die haben alle den Charakter, da soll das Individuum die Härten des Systems ausbügeln. Und das dürfen die Individuen ruhig machen, sich anstrengen an der Front. Nur, jetzt grob gesagt, das wird nicht bezahlt. Ja. Das ist die Sonderleistung, die kann man bringen oder lassen. Ändert auch nichts, wenn es erbracht wird, ja.
Ja, ich wollte die Geschichte nur nachfragen zu der Lehrerin, die es geschafft hat, weil sie einfach eine außergewöhnlich gute Pädagogin war, tatsächlich lauter Einser und Zweier in ihren Klassen immer andauernd herzustellen. Die hat Schwierigkeiten gekriegt. Die hat erstmal Schwierigkeiten gekriegt, weil sie diese Gauss-Kurve nicht eingehalten hat. Und die konnte dann aber nachweisen, dass ihre Schüler allesamt den Stoff auf dem Level beherrschen, der erst verlangt ist. Und die hat trotzdem disziplinarische Schwierigkeiten. Sie ging vor 2 Jahren durch die Presse, die Frau ist Sabine Czerny und ist jetzt irgendwo in Oberbayern in so einer Dorfschule oder so untergekommen. Die hat disziplinarische Schwierigkeiten gekriegt, weil sie eine so gute Lehrerin war. Und die hat dann mit, ich glaube Mitte 30 oder so, hat das Angebot gekriegt, in den Ruhestand. Und hat jetzt eben so eine tolerierte Stellung an irgendeiner hinterletzten Dorfschule.
Ja. Das ist typisch, das System passt, wird dann ruhig geschaut.
Also ich finde jetzt die letzten Beiträge, das war nicht ganz sauber. Auch jetzt, vielleicht muss man sich nochmal fragen, was ist denn überhaupt eine gute Lehrerin? Oder die ganze Frage, ist es bloßer Idealismus? Ja, Idealismus wofür denn? Es ist doch nichts an der guten Lehrerin eine Kritik an dem, wofür sie überhaupt da ist. Es ändert doch nichts an dem, dass zum Schluss Notengebung, also eine Prüfung mit einer Notengebung, die Menschheit durchgezogen wird. Sie tut vielleicht mit einer Sondernachhilfe oder sonst was das Ganze unterstützen, aber eine Kritik an dem Schulsystem, außer einer immanenten Kritik, und immanent meine ich damit, dass sie sagt, es wird zu wenig gefördert. Aber damit hat sie doch nicht den Gedanken, der jetzt rausgearbeitet worden ist, festgehalten, dass es doch gerade darauf ankommt, an dem Wissen, mit dem Wissen die Leute zu sortieren und nicht ihnen das Wissen beizubringen, damit sie es alle miteinander haben. Die Sortierung hält sie offenbar nicht fest, als gute Lehrerin nicht.
Aber hält sie nicht als Kritik fest.
Hält sie nicht als Kritik fest.
Ich glaube, da seid ihr euch aber einig in der Hinsicht, weil ich habe das eigentlich so verstanden, als Beispiel und Zeichen dafür, man kann hier nicht ein besseres Leben in der Schule suchen, in der Form, dass man sagt, mit seinem Engagement sorgt man dafür, dass die Schüler auch wirklich was lernen. Weil ja diese Lehrerin beweist, dass der Zweck von der Schule überhaupt nicht ist, dass alle alles können. Weil dann hätte die nämlich vom Ministerium eine Beförderung zum Schulleiter bekommen müssen, dass sie den anderen Lehrern das auch beibringt, wie sie es macht. Dass also wirklich der Zweck das ist, dass an den Kindern über die Notenvergabe Unterschiede hergestellt werden sollen.
Ich möchte aber wegen der Tendenz der letzten Diskussionsteile möchte ich nur an was anderes erinnern. Im Augenblick ist die schulpolitische Richtung mehr die, dass der Staat sich selber kritisiert, dass er vor lauter Selektion zu viel Ausflipper produziert hat, zu wenig brauchbaren Nachwuchs erzeugt hat. Also das ist, da muss man wirklich sagen, in Amerika gab es jetzt schon vor Jahren die Wendung zu dem Standpunkt No Child Left Behind. Und das gilt jetzt in Deutschland auch ziemlich. Förderung, erstmal in den ersten Jahren muss man Förderung viel ernster nehmen. Es geht nicht, dass man, die haben das an diesen PISA-Studien gemerkt, die haben das an den türkischen Jugendlichen gemerkt, die quasi außerhalb der Gesellschaft stehen und außer einer kriminellen Karriere ihnen nichts mehr offen steht. Die haben bemerkt, dass sie nicht nur kein brauchbares Volk, sondern in mancher Hinsicht auch gar kein Volk erzeugt haben. Ja, nämlich eine loyale, im Prinzip rechtstreue Bevölkerung, die ihre Chancen, die ihre Hoffnungen, die ihre Lebensplanung auf dieses Gemeinwesen setzt. Und mit dem Urteil, was die Migranten betrifft, wir müssen die besser integrieren. Wir müssen was dafür tun, dass die auch normale, funktionierende Bürger des Gemeinwesens werden. Hat man den Beschluss gefällt, es muss mehr Geld eingesetzt und mehr Zeit aufgewendet werden, um denen die Voraussetzungen, Deutsch halt, dass sie am Unterricht erfolgreich teilnehmen können, beizubringen und mehr von denen erfolgreich durch die Schulen bringen.
Klar, weil sonst sind sie bloß ein Kostenfaktor.
Ja, und sonst sind sie ja Unruhepotenzial. Und das gepaart mit der zweiten Entdeckung des letzten Jahrzehnts, die geburtenschwachen Jahrgänge wachsen nach. Es gibt perspektivisch tatsächlich Mangel an Arbeitskräften, wenn die deutsche Wirtschaft so weitermacht. Mit diesen beiden Perspektiven hat die Regierung den Beschluss gefällt, ja, wir müssen, also weil jetzt gerade so gesagt worden ist, die Förderung ist doch nicht die Aufgabe. Nein, die Regierung hat jetzt mal den Beschluss gefällt. Selegieren und fördern, und jetzt müssen wir mal mehr auf Fördern Gewicht legen, mit dem Selegieren waren wir schon immer saugut. Aber wir haben es Fördern drüber vernachlässigt. Es muss mehr gefördert werden, ist der gegenwärtige Stand der bildungspolitischen Korrekturen. Und ich muss sagen, der größte Skandal ist doch der. Kaum beschlossen und kaum ein paar Millionen dafür eingesetzt, geht's. Susanne hat es vorhin schon mal gesagt, an einer ganz anderen Stelle. Kaum der Beschluss, wir wollen mehr Leute mehr bilden, gibt es keine Grenzen der Bildbarkeit. Sonst sagen sie über ihre Ergebnisse, ja, die Begabungen sind halt so verteilt. Sonst sagen sie, die Leute sind halt so dumm. Kaum beschließt der Staat, er setzt Geld ein, dass die Migrantenkinder Deutsch lernen, na prompt lernen sie es. Prompt ist es keine Schwierigkeit.
Ja, prompt haben wir 50% gemacht.
Ja, wenn man sie haben will, hat man sie. Also das zeugt noch sehr davon, wie rücksichtslos die ganze Bildung gegen diese jungen Leute steht, wenn sie halt einfach rausflippen, weil sie die Noten nicht kriegen und an den Noten lernen, wie dumm sie sind und wie wenig das was für sie ist.
Ja, und die zweite Seite, wie funktional hinsichtlich dessen, was der Staat sich vom Bildungssystem an Brauchbarkeit für seine Gesellschaft, ja, für Industrie, was er sich da erwartet, wie da die Bildung ausfällt. Also genau mit dem Gesichtspunkt, und jetzt stellen wir fest, wir brauchen mehr Hochgebildete, also findet mehr Förderung statt. Das ist ja auch eine zynische Seite gegenüber den Kindern, zu sagen, und das, wie ihr bildbar seid, das ist abhängig davon gemacht, wie die staatliche Politik hinsichtlich des Bedarfs ist.
Okay. Machen wir Schluss.